Erschreckend gut.
Ungeheuer.
Geheuer. Erfolgreich.
Monsters.
Monsters of Content Marketing.
Bei unserem neuen Monster dreht sich alles um Optik. Der Fotograf Pascal Kerouche hat sich selbst zur Marke gemacht. Er ist in der Hip-Hop-Szene ein Star und hat unter anderem für Snoop Dogg gearbeitet und mit ihm gelebt. Auf Instagram folgen Pascal mehr als 140.000 Menschen. Und auch Marken stehen auf die Fotos des Hamburgers, vor allem aus der Modebranche. Da passt es, dass es auch bald Klamotten des fotografierenden Influencers geben wird. Herzlich willkommen, Pascal Kerouche.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Wir sind heute mal mit einem ganz anderen Monster am Start. Ihr habt es eben gehört. Wir bewegen uns in die Hip-Hop-Szene hinein und haben ein virtuelles Monster, ein visuelles Monster. Nicht ein virtuelles, ein visuelles Monster, das wir heute virtuell interviewen. Natürlich wieder per Telefon, per Videoschalte. Pascal ist Fotograf und heute geht es darum, über die Kraft der Bilder, die man im Content-Marketing und für Storytelling einsetzen kann. Pascal, du bist normalerweise viel unterwegs. Hallo erstmal.
Moin.
Du bist normalerweise viel unterwegs. Jetzt, wie wir alle, Opfer der Corona-Krise. Was macht man als Fotograf, wenn man nicht raus kann und keine Shootings hat?
Ja, jetzt, ich glaube, ich war tatsächlich noch nie so lange am Stück in Hamburg wie jetzt gerade. Also das letzte Jahr war ich auf jeden Fall immer unterwegs. Und da fällt mir auch die Decke so ein bisschen auf den Kopf. Ja, was macht man, ne?
Hält man das so lange aus in Hamburg?
Ja, das hält man schon aus. So ein bisschen ist es ganz gut, weil ich habe so eine riesenlange To-Do-Liste, der ich immer hinterher gehechelt bin. Und jetzt bin ich tatsächlich mal auf Null gekommen. Das ist so der positive Aspekt dabei und hatte mal Zeit, so ein bisschen runterzufahren. Aber gleichzeitig, ja, werde ich auch schon ein bisschen verrückt gerade schon, ne? Ich habe noch so einen kleinen Sohn zu Hause, der 8 ist, der macht jetzt Homeschooling.
Ja.
Das ist natürlich auch noch so, aber fotografisch kann man gerade nicht so viel machen.
Ja. Und wenn die To-Do-Liste auf Null ist,
ja, genau, dann
ist es ja schwer, die in -1 zu drücken.
Genau. Bei mir war der Vorteil tatsächlich, dass ich kurz bevor das Ganze losging, war ich noch in Trinidad Tobago und habe ein Musikvideo gedreht für einen Musiker. Und da war der Vorteil, dass das vorgezogen wurde. Das sollte erst eigentlich im Juli droppen und das ist dann jetzt schon rausgekommen. Und da hatte ich die erste Woche hatte ich dann Zeit, so mich in den Schnitt komplett zu vertiefen und das alles fertig zu machen. Und ja, jetzt, ich habe noch so sehr viele Nebenprodukte neben meiner Fotografie. Ich habe letztes Jahr eine Klamottenkollektion gemacht, zusammen mit dem Label Kleptomanics aus Hamburg.
Kommen wir gleich noch drauf.
Genau, mit so Fotoprints und da habe ich jetzt so an der nächsten Kollektion so ein bisschen gefeilt und eher so Office-Work. Ja, aber aktiv Fotografie ist gerade sehr, sehr schwer.
Bekommt man da leidest du darunter? Entzugserscheinungen sozusagen?
Ja, auf jeden Fall. Also meine Agentin, mit der habe ich gerade gestern telefoniert, Birgit Stöver, die macht sich so ein bisschen Sorgen tatsächlich, weil die immer sagt, ich bin so der Typ mit dem ADHS-Syndrom, der muss immer mehr machen. Ich bin nie zufrieden und bin immer so, will jetzt nochmal irgendwie, wenn alle schon sagen, oh, jetzt reicht's, aber bin ich noch, ja, aber ich habe hier doch noch 5 Minuten Zeit, kann ich nicht noch irgendwas machen? Und sie ist so, oh, wie geht's dir denn? Ich mache mir ja so ein bisschen Sorgen, dass du irgendwie ausrastest, aber ja, schon geht, ich sag mal so, wir sind an der Grenze, je nachdem, wie lange es noch geht, kann das schon schlimmer werden noch.
Du hast vorhin erzählt, du warst aber im Büro heute. Das ist dann schon noch so, dass man nicht zu Hause unter seinem Dach die ganze Zeit verbringen muss.
Genau, ich war im Büro heute. Ich teile mir so ein Gemeinschaftsbüro. Meistens ist es jetzt gerade ganz gut, weil das total leer ist. Heute war es volle Haus irgendwie. Bin dann auch direkt wieder nach Hause geflohen. Aber ja, ich muss immer ab und zu raus, weil, wie gesagt, mein Sohn mit Homeschooling und der ist auch immer die ganze Zeit hier und genießt natürlich auch meine Aufmerksamkeit, dass ich mal hier bin. Und aber wenn ich dann wirklich zur Ruhe kommen will und irgendwelche Sachen abarbeiten möchte, dann muss ich mal ganz kurz immer ins Büro.
Kommen wir kurz zu deiner Person und zu deinem Background. Viele unserer klassischen Hörer aus dem Content-Marketing, im Marketing-Bereich sagt, der Name Pascal Kerouche fehlt nicht so viel. Du bist sehr stark im Hip-Hop-Geschäft unterwegs, haben wir schon gesagt. Bist sozusagen Hausfotograf von 187 Straßenbande in Hamburg.
Mhm.
RF Camora, hast aber auch internationale Stars wie Snoop Dogg fotografiert und begleitet. Wie kamst du dieser Verbindung? Wie kamst du dazu, dass du so stark eingetaucht bist in die Szene und heute einen Großteil deines Berufes und deines Geldes auch damit verdienst?
Das war eher Zufall vielleicht, könnte man sagen. Also ich wusste ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich nach meinem Abitur anfangen sollte mit meinem Leben. Und bin danach, ich hatte immer sehr großes Interesse an dem Hip-Hop-Bereich und wollte das gerne auch visualisieren, wollte gerne meine Sicht auf die Dinge zeigen und bin direkt nach dem Abitur nach New York gegangen und habe dort mit dem Plan, eine Doku zu drehen über den Underground-Hip-Hop in New York. Und bin dadurch aber immer weiter weg vom Film und immer mehr zur Fotografie gekommen. Und habe dadurch aber sehr viel im Hip-Hop-Bereich zu tun gehabt. Es ging so weit, bis ich dann 2006 habe ich Snoop Dogg kennengelernt und 2007 habe ich dann als persönlicher Fotograf für ihn gearbeitet.
Ich habe gehört, auf einer Party hast du dich...
Genau.
Auf einer Party kam das zufällig oder kannst du das mal kurz erzählen? Das ist ja auch ganz spannend, und auch die Reise nach New York, ja.
Ja, ich hab ein Riesentalent. Ich kann mich irgendwie überall reinschleichen. Also ich bin früher schon immer auf Konzerten über Zäune gesprungen und alles und habe mich überall reingeschlichen. Und so war es auch. Es war eine Party, es waren die Video Music Awards, waren in New York tatsächlich von MTV. Und
wann war das, um das mal einzuordnen? Wie lange ist das her?
2006 war das.
Okay.
Ja, also ja, ein paar Jährchen her. Hm? Und da ist es immer so, dann sind alle Musiker in der Stadt, alle sind in New York und bevor diese Awards sind, sind auch immer so Partys vorher von allen möglichen Künstlern veranstaltet. Und eine Party war von Lil' Kim und da war ich dann und habe das erste und einzige Mal in meinem Leben so an so einem Red Carpet gestanden und fotografiert. Und das war schrecklich, also nie wieder, wie die da so ellbogenmäßig da sich umkämpft haben. Und ich bin dann irgendwann, dachte ich so, okay, war so der Moment, wo ich dann über dieses Absperrband gesprungen bin und einfach in diesen Club reingegangen bin und war dann tatsächlich der einzige Fotograf da drin. Alle Securities vom Club dachten, ich wäre mit irgendeinem Musiker da. Alle Musiker dachten, ich wäre irgendwie der Fotograf der Party. So, und so habe ich mich da sehr frei bewegt und unter anderem war Snoop Dogg da und das war so ein Jugendidol, ne? Mit der Musik bin ich aufgewachsen, habe mich dann so ein bisschen an den rangehängt, habe den dann da fotografiert und der ist dann weiter irgendwie gegangen und ich habe mich dann irgendwie mit einem aus seiner Crew so ein bisschen verstanden und so ein bisschen gelabert und dachte so, okay, dann gehe ich einfach mal mit. Und habe mich dann da ins Auto gesetzt und sind wir zur nächsten Party gefahren und auf einmal war ich so Teil von diesem Kosmos. Und es ist dann so geendet, dass wir dann irgendwann alle bei ihm im Hotelzimmer waren und weiter gefeiert haben. Und ich dachte dann so irgendwann um 4 Uhr morgens, okay, ich muss noch eine Stunde irgendwie nach Hause fahren, ich fahre dann mal. Und da meinte er...
Alles an diesem Tag noch, des Red Carpet Tags immer noch.
Das war alles in der Nacht, das war eine Nacht so gesehen. Und dann
filmreifer Abend dann auch, ne?
Auf jeden Fall. Ja, und dann... wollte ich gehen, dann sagte er so, Moment, zeig mir erstmal die Bilder, die du gemacht hast. Und dann habe ich ihm die Bilder gezeigt und meinte so, ja, komm doch morgen nochmal wieder. Und dann hingen wir so ein paar Tage miteinander ab. Und er ging dann zurück nach L.A., wo er gelebt hat. Ich bin in New York geblieben, wir haben aber keinen Kontakt irgendwie so getauscht. Und irgendwann war ich kurz wieder in Deutschland. Ich habe an dem Zeitpunkt noch in New York gelebt und habe meine Eltern besucht oder so. Und Snoop war in New York und hat sein neues Album vorgestellt. Und ich hatte kurz vorher, habe ich die Bilder ausgedruckt, weil er hatte die nie. Er wollte immer irgendwie ein Bild davon haben, meinte er mal, als wir das damals gemacht haben. Habe ihm die Bilder ausgedruckt, meine E-Mail draufgeschrieben und habe die einem Freund gegeben, der die bei so einer Pressekonferenz ihm überreicht hat. Und kurz darauf bekam ich eine E-Mail und der es hieß so, ja, wenn du jemals in L.A. bist, sag einfach mal Bescheid. Und ich war dann tatsächlich irgendwie ein halbes Jahr später in L.A. zufällig wirklich, war in Australien und bin über L.A. zurückgeflogen und hatte einen Tag Layover in L.A. und habe ihn dann im Studio besucht und dann meinte er so, ey, wenn du Bock hast, bleib hier und kannst gerne für mich arbeiten. Und dann bin ich da geblieben. Ja, das war mein...
Wie lange? Hast du denn länger da gelebt auch?
Ich habe dann ein halbes Jahr tatsächlich in L.A. gelebt und für ihn gearbeitet, genau. Nach einem halben Jahr wurde es mir ein bisschen langweilig und dann habe ich mich entschieden zu gehen, weil ich langweile mich sehr schnell tatsächlich und dann war es irgendwie so, du lebst dann sein Leben theoretisch. Also du bist, wenn er aufsteht, dann musst du auch aufstehen, weil du begleitest ihn ja 24 Stunden. Und ich hatte ja auch keine Freunde in L.A., ich kannte ja nichts, ich war ja so voll auf ihn angewiesen.
Aber über Snoop Dogg doch vielleicht Freunde oder Bekannte?
Ja, genau. Ja, also ja, auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Also ich kannte das Umfeld und so, das waren schon meine Freunde dann auch alles, sind es auch heute noch ganz viele. Ich arbeite auch noch mit ganz vielen noch zusammen, auch mit Snoop Dogg immer ab und zu noch. Und aber irgendwie, das war dann so, wenn er Hunger hatte, musst du auch Hunger haben. Wenn er pennen geht, musst du irgendwie auch pennen. Also es war nicht mehr mein Leben. Und dann dachte ich so, ey.
Er hatte ihn aber auch gehen lassen, ja?
Ja, es gab viele Diskussionen so hin und her. Und er meinte zu mir so, ey, wenn du noch ein Jahr bleibst, bist du Millionär. Und ich meinte dann so, mir egal, ich vermisse New York so sehr, ich muss zurück nach New York. Und witzigerweise hat er letztes Jahr war es, glaube ich, und sag mal, bist du eigentlich schon Millionär? Und dann meinte ich so, nee, wieso? Ja, so, ja, habe ich dir damals ja gesagt. Also ja, war alles gut.
Und dann hast du lange in den USA dann gewohnt auch, bevor du dann nach Hamburg zurück bist?
Genau, ich habe bis 2009 habe ich in New York gewohnt und dann bin ich aus familiären Gründen, August 2009 war das, glaube ich, bin ich zurück nach Hamburg gegangen, ja. Und bin dann da auch erstmal geblieben.
Nun war der Grund deiner US-Aufenthalte ja, wie wir sehen, auch die Hip-Hop-Szene, die dortige. Was fasziniert dich an Rap und auch an dem damit verbundenen Lifestyle?
Ich mochte grundsätzlich was erstmal die Musik, die mich da so hingezogen hat. Und dann mochte ich die Geschichten, die irgendwie die Menschen ausstrahlten und zu erzählen hatten. Und das mochte ich sehr gerne und das wollte ich dokumentieren durch mein Auge. Das war so der Grundgedanke deswegen. Und das hat sich bis heute irgendwie beibehalten. Selbst ich konnte, als ich wieder nach Deutschland gekommen bin, war es so, dass ich konnte mit der deutschen Hip-Hop-Industrie nie so richtig was anfangen irgendwie. Aber selbst heutzutage bin ich ja auch da voll verankert drin in der deutschen Industrie. Und da war es auch, als ich zurückkam, war es erst so, oh ja, dann lassen wir jetzt mal Hip-Hop, dann machen wir jetzt nur noch so Werbung. Und habe dann auch viel Werbung gemacht, aber es war dann irgendwie so, ich habe mich da nie so richtig wohl oder zu Hause gefühlt wie in diesem Hip-Hop-Bereich, weil es aber auch so klassische Katalogfotografie war und so. Und das war so irgendwie, ich fühlte mich aber auch mit den Menschen, fühlte ich mich sehr wohl. Da fühlte ich mich einfach zu Hause. Und somit, das zog mich immer wieder dahin.
Nun fotografierst du ja, wir sprachen halt von Werbung, fotografierst du ja auch im Markt- und Marketingbereich. Da ist ja auch viel im Textilbereich, Klamotten,
genau,
ja. Nike, ja. Fila. Habe ich den einen oder werden ja ähnliche Sachen aufgenommen, wie du auch bei Rappern aufnimmst zum Teil. Also so weit weg ist der Kosmos jetzt vom Style nicht, oder?
Nee, gar nicht. Das ist auch der Vorteil, dass jetzt gerade, es war mal anders und mittlerweile ist Hip-Hop ja aber auch so ein großes Marketing-Ding, dass sehr viele Brands dann natürlich auch hinschauen. Ne? In Amerika ist das ja schon seit Ewigkeiten, dass mal so ein Jay-Z riesengroß auch am Times Square hängt oder so. Mhm. Aber hier in Deutschland war das ja sehr lange gar nicht so im Fokus. Und jetzt ist es aber so, dass die ganze Jugendkultur natürlich abgeholt wird damit, ne? Die ganze Jugend. Und dadurch ist die Bildsprache natürlich auch die gleiche, was natürlich mir voll in den Karten spielt, weil ich natürlich nie was anderes gemacht habe.
Das heißt, Nike und Fila zum Beispiel haben dich gebucht und stehen auf deine Arbeit, weil sie sich dieser ganzen Rap-Pose und dieses Umfelds einfach bedienen wollen. Ohne deinen Hip-Hop-Background wärst du auch nicht attraktiv für solche Marken. Kann man das so sagen?
Ja, vielleicht auch. Trotzdem, viele reden immer, wenn sie mich buchen, dass sie dieses Authentische mögen und darum mich buchen und weil sie diesen authentischen Bildlook haben möchten und gar nicht so dieses Künstliche. Und ich glaube, damit hängt das sehr viel zusammen.
Wenn man jetzt sieht, wie Marken in den Hip-Hop eindringen und auch wie auch Hip-Hopper sich vermarkten, du hast es gesagt, mit Gucci und ähnlichen Luxusmarken durch die Gegend laufen, auch sehr offensichtlich und explizit ja. Findest du es, stört dich das auch ein wenig? So Stichwort Kommerzialisierung ist ja immer, es gab ja nun auch Hip-Hop-Zeiten, da war das halt, wie du schon sagtest, nicht so. Ist das für dich auch zum Teil eine bedenkliche Entwicklung oder stehst du dem Ganzen uneingeschränkt positiv gegenüber ein?
Da stehe ich eigentlich relativ positiv gegenüber. Es kommt auch immer darauf an, ne? Natürlich so, also einer meiner besten Freunde und auch einer der bekanntesten Rapper Deutschlands ist Bones MC. Mhm. Und der zum Beispiel trägt ja gar nicht so Gucci-Sachen. Der trägt zum Beispiel Sachen vom Flohmarkt und kommuniziert das auch öffentlich, dass er ein $10-T-Shirt vom Flohmarkt irgendwo trägt. Und ja, darum, also das gibt's aber überall, finde ich. Es gibt natürlich auch diese Gucci-Rapper, es gibt die Leute, die sehr auf ihre Autos achten, es gibt die Leute, die sehr auf alles nicht drauf achten. Also es sind halt überall, gibt's da diese Nische und darum finde ich das nicht so, ja.
Also Rap funktioniert auch ohne Luxus.
Ja, voll. Also der Mainstream ist schon sehr luxusbehaftet, weil das ist halt auch irgendwie, was die Kids sehen wollen. Ne? Ich glaube, die Kids, die gucken da schon hin und denken so, oh Mann, guck mal, der kommt irgendwie von der Straße und jetzt fährt er hier diesen AMG und das würde ich auch gerne so. Natürlich, dadurch funktioniert es besser, aber so ist es halt.
Mhm. Du hast mir viel für Marken aus dem Umfeld, sag ich mal, gemacht. Ja. Mhm. IBC Schaffhausen war auch dabei. Rapper und Uhren ist ja auch ein Thema.
Ja, stimmt.
Jägermeister, auch da war Streetwear und nicht. Das sind jedenfalls die Sachen, die bei dir zu finden sind. Hast du dann auch schon gearbeitet völlig für ganz andere Sachen, die jetzt mit Hip-Hop nun ganz weit entfernt sind und gar nichts zu tun haben?
Ja, ich habe Jägermeister zum Beispiel, habe ich auch die normale, das Getränk, die internationale Kampagne gemacht zum Beispiel, ohne diesen Streetwear-Kram. Dann habe ich, IWC war im Grunde auch gar nicht so Rap bedient, sondern das war mit Lewis Hamilton tatsächlich. Ich glaube, die sind aber über diesen Rap-Look halt natürlich auf mich gekommen.
Ja, das ja auch. Da wurde der Swag irgendwie auch ein bisschen gedreht, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Das sah mir so aus.
Das stimmt. Ganz weg vom Hip-Hop, muss ich mal kurz überlegen. Ich weiß es ehrlich gesagt.
Es ist, ja auch nachvollziehbar, wenn man seinen Fokus und seine Stärken hat und aus einer gewissen Popkultur auch kommt, dass man in dem Umfeld weiterarbeitet. Oder anders gefragt, hast du auch schon Sachen abgelehnt denn, weil die zu weit weg waren und weil du damit eigentlich nichts zu tun haben wolltest?
Ich selber gar nicht so viel. Gab bestimmt schon mal ein, zwei Sachen, die abgelehnt wurden. Ganz viel. Birgit filtert dann natürlich auch raus, bevor sie mit mir spricht.
Kannst du kurz erklären, wer Birgit ist?
Birgit ist meine Repräsentanz, Birgit Stöver, Stöver Artist. Da bin ich die vertreten und die kriegt natürlich die Anfragen erstmal. Und die filtert das schon ein bisschen raus. Aber ich glaube aber auch, ganz viele fragen mich gar nicht an, weil sie denken, das ist doch dieser Hip-Hop-Fotograf, der hat eh keinen Bock irgendwie auf so Sachen. Weil zum Beispiel Birgit erzählt mir auch ganz oft, dass so, wenn sie irgendwie mal essen geht mit irgendwelchen Art-Direktoren oder sonst irgendwas, dass sie dann sagen, wir haben endlich was, womit wir Pascal irgendwie, wir beobachten ihn schon ewig und jetzt haben wir endlich so ein Projekt, wo wir ihn fragen können und wo wir uns trauen, an ihn ranzutreten. Und ich glaube, ich vermittle so ein bisschen den Eindruck nach außen hin, dass irgendwie so, der hat eh keinen Bock drauf, der macht eh sein Hip-Hop-Ding und für alles andere ist er gar nicht zu haben. Dabei ist das gar nicht so. Also ich wäre auch offen für andere Sachen. Also ja, ich habe auch zum Beispiel sehr viele Sachen für Filme gemacht tatsächlich. Und da hat Hip-Hop jetzt auch nicht so die Riesenrolle gespielt. Ja.
Marketer dieser Welt, der die Monsters of Content Marketing Folge gerade hört, denkt dran, ihr könnt Pascal auch für andere Sachen buchen. So, wenn man es mal vergleicht, so Arbeit für Rapper, du hast ja zum Beispiel auch in Deutschland RF Camorra viel gemacht oder die Snoop Dogg Tour oder 187, verglichen mit der Arbeit so für Marken, wenn du da Shootings hast. Worin unterscheidet sich das, abgesehen davon, dass bei den Rappern wie ein bisschen wilder ist, als wenn man für Nike shootet oder? Kannst du da so Parallelen oder Unterschiede mal schildern?
Ja, mit Rappern kommt halt auch immer drauf an, was es ist. Ne? Wenn es jetzt zum Beispiel eine Tour ist oder ein Covershooting oder ob es jetzt irgendwas mit Rappern für eine Marke ist, da ist immer noch so ein kleiner Unterschied. Das meiste mit Rappern ist halt so, dass die gehen zum Beispiel gar nicht über Birgit, meine Agentin, sondern die gehen direkt über mich, weil die Musiker wollen natürlich immer direkt mit mir reden. Ich werde ja auch nicht vom Management angerufen, sondern wirklich direkt von den Musikern. Und dann sind es halt meist kleinere Teams. Es ist meist ein bisschen spontaner. Aber sonst unterscheidet da nicht so viel sich die Dinge. Nee.
Du hast geschildert eingangs, ich bin da unterbrochen, weil wir das Thema später jetzt noch platzieren wollten, dass du selber dich auch zur Klamottenmarke gemacht hast. Kleptomanics heißt, glaube ich. Schilder mal, was dahinter steckt.
Genau, Kleptomanics ist schon eine Marke, also ist nicht meine Marke. Und mit denen habe ich so eine Kollabo gemacht. Ich habe eh schon sehr viel mit denen zusammengearbeitet. Ich habe damals schon oft geshootet für die. Und einer der Marketing-Leute da ist auch einer meiner besten Freunde. Und ich war immer unzufrieden mit so ganz viel Klamottenschnitten und alles und mit T-Shirts und so. Und bin da sehr wählerisch, was die Schnitte angeht. Und dachte dann, okay, wenn ich...
Also bist du selbst auch ein bisschen Fashionista?
Fashionista ist ja immer direkt so auf so Riesenmarken und ich würde das und dies. Ich interessiere mich schon dafür, aber ich bin jetzt kein Mensch, der auf viele Marken achtet oder sagt, ich muss jetzt irgendwie das tragen oder dies tragen. Also ich trage meist eine Jogginghose und irgendwie im Sommer trage ich nur irgendwie Adiletten und so oder so Latschen einfach. Von daher weiß ich nicht, ob man das schon als Fashionista... Also ich habe ein Grundinteresse und setze mich auch damit auseinander und gucke auch, was es so gibt, aber ja.
Ja, aber Leute, die im Freien jetzt schon, also auch im letzten, vorletzten Jahr mit Adiletten oder ich habe welche von Vans, muss ich mal hier droppen, durch die Gegend laufen, würde ich zumindest als modisch etwas weiter fortgeschritten, weil sie erkannt haben, dass das kein Assi-Style ist, sondern fortgeschritten.
Siehst du, da gibt's schon.
Das mal kurz einzuwerfen. Ja, also du bist am Mode interessiert, sagen wir es mal so, oder stärker interessiert, kann man sagen.
Da,
ne?
da war es dann so, dass ich dann irgendwann dachte, ey, wenn ich mich das eh nicht alles zufriedenstellt, dann mache ich einfach meinen eigenen Kram. Dann kann ich ja eigene Schnitte machen. Und dann habe ich mich so mit Henning, so heißt der von Kleptomanics, mit dem ich das zusammen gemacht habe, zusammengesetzt und überlegt, was man machen konnte. Und dann habe ich, ich mag gerne schlichte Sachen mit auch, und ich mag gerne Backprints auf Klamotten. Und dann habe ich große Fotoprints sind auf dem Rücken der Klamotten. Ist eigentlich ein relativ einfaches Konzept. Und da gab es jetzt als erstes die Los Angeles Kollektion, mit halt nur Bildern von Los Angeles. Dazu habe ich dann so ein kleines Video gedreht in L.A. auch, was so ein bisschen den mein Blick und mein Lifestyle in L.A. wiedergeben sollte. Das, glaube ich, habe ich ganz gut eingefangen. Und das war jetzt die erste. Und jetzt wollten wir eigentlich die zweite machen. Die sollte in New York spielen. Da ist dann natürlich, ich wollte jetzt den ganzen April eigentlich in New York sein und da für Bilder shooten und alles. Das ist jetzt so ein bisschen untergegangen dank Corona. Und jetzt habe ich aber, da ich ja eh Unmengen an Material aus New York habe, arbeiten wir gerade an so einem Pre-New York-Drop, wo wir sagen, wir nehmen alte Bilder aus New York und machen erstmal eine kleine Kollektion nur mit T-Shirts. Und sobald dieses alles aufgehoben ist, fliege ich nochmal nach New York und dann kommt der eigentliche New York-Drop. Mal gucken, aber ob das dieses Jahr überhaupt noch möglich ist.
Vermarktet dann Kleptomanics auch deinen Namen damit? Also Pascal Carouge für Kleptomanics oder wie sieht das aus? Ja, das wie ist deine Marke da?
Also das ist Kleptomanics x Pascal Carouge, einfach nur so ist das geschrieben. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viel Freiheit. Also eigentlich alle Freiheit, die ich haben möchte. Es gibt immer sehr viel Diskussion hin und her. Und die Mitarbeiter teilweise hassen mich auch bei Kleptomanics immer während des Prozesses immer wieder mal, weil ich so kleinlich bin und so, ja, aber da nochmal bitte und hier nochmal bitte und dann doch das. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit auf jeden Fall. Es bringt sehr viel Spaß und genau. Wir sind da tatsächlich auf Augenhöhe. Also das ist alles gemeinsam.
Habt ihr auch Masken entwickelt schon?
Nee, gar nicht. Nee. Da
trägst du ja, du willst auch eine tragen, aber einfach die medizinische?
Ich trage einfach die medizinische Maske tatsächlich, ja. Ich wurde vor kurzem gerade angefragt, ob ich ein Fotomotiv abgeben möchte für so eine Maske. Und ist nicht so.
Warum nicht?
Weiß ich nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ganz viele jetzt auch Masken machen, einfach wegen, um auf diesen Profit des Maskengeschäfts aufzusteigen. Und ich finde, das ist so kein Thema.
Ich habe den Eindruck, es wird oft so auch zu so einem Statement-Gründen missbraucht, so ein bisschen.
Ja, genau.
Aber es
ist
eigentlich nur ein behördlich verordnetes Hilfsmittel,
genau, so
das
ist
wir
es
irgendwie brauchen, das hoffentlich, weiß man ja auch nicht, hundertprozentig hilft. Aber da jetzt so eine Pose zu sehen oder ein Statement, es wird auf ein bisschen schräg teilweise, ein bisschen overhyped dann hier und da. Ne?
Ja, genau. Also ich trage einfach die medizinische Maske und gut ist.
Ja.
Also von daher, was trägst du?
Ich trage auch mein Späti um die Ecke, hat Masken geschneidert, die ist schwarz, ganz schlicht.
Ah, oh, sehr gut.
Und die trage ich. Allerdings muss ich auch zugeben, trotz meines Statements eben, wenn mal vernünftige Vereins- oder Band-Masken rauskämen, würde ich mir auch eine kaufen. Auf Dauer, weil irgendwann wird es auch zu langweilig. Ja,
stimmt.
Da kann man noch mal ein Statement setzen, dann doch so. Ja, aber im Moment finde ich, ich finde dieses Maskentragen als Betonung, ja, ich bin dabei und sage Corona den Kampf an, das finde ich zum Teil als Pose ein bisschen überhöht und in Teilen auch ein bisschen lächerlich. Das ist, man trägt die, man muss und es macht auch, man sollte auch nicht so tun, als würde das wahnsinnig viel Spaß bringen, die Dinger zu tragen, muss man auch
null.
Ehrlich sagen.
Null.
Weil wenn es wärmer wird, dann ist es die Pest, ne? Und beim Laufen sowieso. Und deshalb so zu tun, als wenn man lustvoll Maske trägt, finde ich ein bisschen unehrlich.
Aber gesagt. Trägst du immer Maske, wenn du rausgehst?
Nee, ich trage im ÖPNV und im Laden, wie es vorgeschrieben ist.
Genau.
Und ich habe meine Jungs heute zur Kita gebracht, in der Kita auch.
Ja, genau.
In gewissen Situationen halt. Ne?
Genau, so mache ich es halt auch. Deswegen.
Aber ich habe auch so eine blöde Maske, die meine Ohren abknickt von hinten. Sieht echt bescheuert aus. Brauche nochmal eine neue dann. Dann wird mein Späti hat eigentlich gute Arbeit gemacht, aber an den Ohren klemmt das Ganze. Kommen wir nochmal auf dich zurück, bevor wir hier uns in meiner Person verlieren. Harter Break jetzt. Ja? Visuelles Marketing, Bilder. Wenn du jetzt raus könntest und Shootings hättest, ist denn überhaupt gerade die Zeit für so Lifestyle, Kommunikation, Luxusmarken, schöne Bilder? Die Zeit insgesamt ist dafür gerade nicht so richtig gemacht, oder?
Also wenn ich jetzt raus könnte und mir alle Grenzen offen wären, würde ich wahrscheinlich eher rumreisen und dokumentarisch arbeiten und so Geschichten erzählen. Das mache ich ja auch öfter. Ich war auch auf den Philippinen zum Beispiel und habe auf so einer Müllhalde mal fotografiert oder in Ghana auch auf so einer Elektroschrottmüllhalde. Und ich glaube, jetzt gerade würde ich eher sowas machen. Also
Ja, wenn fotografiert wird draußen, sieht man ja so Bilderstrecken oft über die Leere. So, ja. Menschheit in Zeiten von Corona. Ist das für dich auch reizvoll? Oder anders gefragt, wenn du zum Beispiel spazieren gehst, hast du auch eine Kamera dabei und nimmst du gewisse Momente auf?
Tatsächlich selten. Selten, gar nicht so häufig. Nee, ich irgendwie, wirklich selten. Also ich bin schon sehr personengebunden oft und darum, ja, genau.
Ja, nicht dein Thema.
Irgendwie,
die Lehre.
Irgendwie weiß ich auch nicht. Also ich finde es schon interessant. Ich gucke es mir auch gerne an. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich hatte jetzt auch gerade mit, ich weiß nicht, ob vielleicht liegt es auch an Hamburg, dass man sagt, der Ort, wo man herkommt, ist nie so spannend wie man an einem fremden Ort. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt bleiben wir mal beim Beispiel New York gehe oder nach, sagen wir mal, Berlin gehe, sehe ich ja ganz andere Sachen als ein Berliner und finde ganz andere Sachen spannend als ein Berliner, wo der Berliner sagt, oh, das sehe ich doch jeden Tag. Und es darum gar nicht so interessant ist. Und daher, vielleicht ist das der Grund, dass ich so sage, in Hamburg zum Beispiel wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll, so mäßig.
Ja. Bilder, Kraft der Bilder als Marketinginstrument. Wenn du es zusammenfassen könntest, was können Fotos, Bilder besser als jedes andere Format?
Das Gute an Bildern ist, sie können eine Geschichte erzählen und jeder interpretiert die Geschichte aber anders. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Video hast, das lenkt dich ja schon so in eine Richtung, weil du das wird ja alles so vorgegeben. Und bei dem Bild hast du mehr Spielraum, mehr Freiraum, dass du sagst, irgendwie Person A sieht was ganz anderes da drin als Person B. Das finde ich sehr stark bei Bildern.
Also eine Mehrdeutigkeit, die bewusst erzeugt wird.
Genau.
Nun haben wir ja aktuell gerade in deiner Branche, in der du unterwegs bist, also zum Beispiel Mode, wird das Hinterfragen und Erklären von Produktion und Produktionsbedingungen, Stichwort Nachhaltigkeit, ja immer wichtiger. Bisher reicht es jetzt ja für Mode, es einfach stylisch zu inszenieren. Heute wollen die Konsumenten auch mehr. Stößt da die klassische Fotografie in dem Bereich nicht an Grenzen, beziehungsweise wird sie eigentlich nur noch ein untergeordneter Teil des Marketings sein, weil die Leute viel mehr hinter die Klamotten blicken wollen?
Ja, dann müsste, also man kann ja aber auch die Geschichten anders erzählen. Man kann sie auch dort direkt erzählen, wo sie nachhaltig produziert werden zum Beispiel. Man kann ja auch, muss man einfach, ich glaube nicht, dass es die Grenze ist, sondern ich glaube, man muss einfach neue Ansätze finden, wie man das Ganze verbindet und kombiniert. Da gibt es ja auch dann neue Spielräume und neue Motive, die man erzählen kann. Man sieht nicht immer das Gleiche. Vielleicht ist das auch, weil sehr viele Sachen sind ja auch ähnlich immer wieder dargestellt. Und das gibt natürlich auch die Chance, das Ganze so aufzubrechen und mal einen ganz neuen Ansatz zu finden und mal was ganz Neues zu zeigen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es dadurch eine Grenze ist, sondern eher neue Möglichkeiten. Ne?
Neue Möglichkeiten sehen auch generell die Menschen in Social Media, was ihre Fotokünste angeht, Instagram in erster Linie. Wir erleben ja eigentlich seit Jahren eine Flut der Bilder, wodurch Fototools und die entsprechenden Kanäle jeder im Sekundentakt Bilder raushauen kann und das auch macht. Wird Fotografie insgesamt nicht entwertet? Also stört dich das? Du hast ja Instagram selbst natürlich als stark Marke und sehr beliebten Marketingkanal bei dir natürlich. Aber stört einer als wirklich Top-Fotograf so ein Trend nicht, dass jeder permanent knipst und das Internet stellt und zum Teil das dann auch noch halbwegs cool aussieht, weil es durch entsprechende Tools bearbeitet wurde?
Ja, heutzutage kann sich ja jeder irgendwie Fotograf schimpfen. Also ich gucke mir gerne auch Fotos an, darum stört es mich ehrlich gesagt nicht, weil jeder Mensch, der sich für Fotos interessiert, da freue ich mich drüber. Ich freue mich, wenn es Menschen gibt, die sich damit auseinandersetzen. Ich freue mich, wenn es Menschen gibt, die damit ausprobieren. Im Grunde habe ich ja nicht anders angefangen selber. Also da gab es noch kein Social Media, als ich angefangen habe. Aber ich habe ja angefangen, weil ich Bilder gesehen habe, die ich cool fand und dachte so, oh, cool, sowas möchte ich auch gerne. Ich hatte so ein Gefühl bei Bildern und ich dachte so, Mann, das möchte ich auch gerne vermitteln, dieses Gefühl. Ich möchte das auch gerne zeigen. Und ich habe jetzt nicht angefangen, weil ich sagte, ich will jetzt der Top-Fotograf werden oder ich will jetzt irgendwie mein Geld mit Fotografie verdienen, sondern wirklich aus Lust und Laune. Und wenn viele Leute haben Lust, Fotos zu machen, dann finde ich das natürlich in erster Linie gut und freue mich darüber. Und ich glaube, die Spreu vom Weizen wird sich dann immer trennen. Dass man sagt, ich fühle mich jetzt nicht bedroht von Instagram-Fotografen und sage so, ey, jetzt nimmt der mir aber den Job weg oder so. Sondern ich freue mich eher, finde es eher gut, dass es so viel Fotointeressierte gibt. Ne? Natürlich, es gibt ja auch viel Müll. Also es gibt ja auch auf YouTube gibt's massenweise Müll und dafür, ja. Aber dazwischen gibt es immer wieder so, das gibt es ja überall. Es gibt überall Vor- und Nachteile des Ganzen.
Ist auch nicht so, dass du durch den Trend Instagram dir irgendein Business wegbrechen würde, ne? Also, oder? Also das
durch Instagram ist ja eigentlich alles, für mich hat sich natürlich auch sehr viele Möglichkeiten durch Instagram eröffnet. Dadurch diese Klamottenmarke, das kann ich jetzt nur machen, weil ich Instagram habe und weil ich eine gute Followerschaft habe. Ich habe jetzt ich habe so Socken gemacht mit so Kameralogos drauf. Mhm. Ich habe 800 Paar Socken in 5 Stunden verkauft. Ne? Also
wie viele Follower hast du auf Instagram?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich muss immer nachgucken. Wenn man.
Aber ist mächtig, oder?
Ja, um die 145.000, glaube ich. Oder 144.000.
Und ja, ich sag vor kurzem, vor einiger Zeit, als du in den USA warst und man Angst um dich hatte, weil ein Rapper angeschossen wurde und du da irgendwie... Ich sag vielleicht drüben was. Hattest du auf Instagram erklärt dazu, dass es ja gut ging und 32.000 Herzchen kassiert da. Also es ist ja schon eine enorme Reichweite, die du dann über den Kanal hast. Ne? Ist für dich das Wichtigste, der wichtigste eigene Kanal für dich?
Ja, voll. Auf jeden Fall. Es bringt auch sehr viel Spaß. Facebook ist gar nicht mehr so groß. Twitter habe ich so ein bisschen, aber mich nie mit angefreundet. Bin ich auch nicht wirklich aktiv drauf. Nur mit so Amerikanern bin ich da befreundet. Aber Instagram ist so schon der Hauptkanal. Und es bringt halt auch Spaß, weil so viel Interaktion mit Leuten passiert und man interagiert miteinander. Ich habe mal irgendwann aus Lust und Laune und Langeweile habe ich mal angefangen, dass ich an einem Montag bin Zug gefahren. Und ich habe geschrieben, schickt mir eure Geheimnisse, ich poste sie anonym. Und dann haben so Leute so beichtstuhlmäßig ihre Sachen geschickt und ich habe das dann gepostet. Und es kam so gut an, dass ich jetzt jeden Montag genervt werde regelrecht, wenn ich es nicht mache, weil ich habe dann geschrieben, so okay, das machen wir jetzt jeden Montag. Und mittlerweile, ich habe da selber gar nicht mehr so viel Lust drauf, weil das Thema ist so durch für mich. Und mittlerweile schreiben mir jeden Montag zum Beispiel Leute so, ey, es ist Montag, bitte rette meinen Montag. Also
machst du es noch weiter?
Die Interaktion, ich habe es letzte Woche auch nochmal gemacht. Ich glaube, so langsam, irgendwann haben ja auch alle ihre Beichten erzählt. Deswegen ist so.
Ja, die Storys ändern sich dann auch, ne?
Genau.
Ich kann mir schon vorstellen, um welche Themen es geht.
Ja, so alles Mögliche tatsächlich. Also vom Absurdesten. Und ja, ich glaube, so langsam ist es vorbei mit dem Ganzen. Aber dieses ganze Social-Media-Thema, das bringt schon sehr viel Spaß, genau. Und die Leute machen sich auch wirklich, wie du meintest, gerade mit dieser Amerika-Geschichte. Und das war ja tatsächlich so, dass ich für Snipes gerade einen Clip gedreht habe mit Meek Mill. Und absurderweise der Typ, der erschossen wurde, war einen Tag vorher bei mir in der Story. Und keiner wusste aber, warum ich da war, mit welchem Musiker ich zu tun hatte. Mhm. Und ich habe morgens gepostet, dass wir auf dem Dreh waren. Und der andere Musiker wurde auch während eines Musikvideodrehs erschossen. Und es war tatsächlich nicht so weit von uns entfernt. Okay, ja. Und darum waren alle so, ach krass, ist er vielleicht gerade da und macht was mit dem Musiker? Weil heute haben wir auch, wie da in den Nachrichten stand, während eines Videodrehs erschossen. Und 5 andere Leute wurden auch noch irgendwie erwischt. Und Pascal hatte in seiner Story, dass er in Philadelphia ist und an einem Videoset ist. Hoffentlich geht es ihm gut. Und dann hat sich so in der Hip-Hop-Welt tatsächlich so ein kleines, nicht Gerücht, aber da haben sich schon ein paar Leute Sorgen gemacht, mir geschrieben und auch so irgendeine Hip-Hop-News-Seite hat tatsächlich auch darüber berichtet und es war dann so, hey, Moment, mir geht's gut, ich war nicht Teil davon.
Gut, apropos gut gehen, im Moment auch noch alles gesund, ne? Habe ich noch gar nicht gefragt, sollte man ja als erstes fragen heute, bist du weiter munter?
Alles gesund, ja, weiter munter, gesund, auch in meinem Umfeld tatsächlich niemand, der betroffen war, aber ich habe eh gar nicht so viel Kontakt zu Menschen gerade. Familie
und ich auch alle. Was vermisst du am meisten zurzeit? Kontakt zu Menschen oder?
Ah, ich finde es ganz gut, mal in Ruhe gelassen zu werden.
Fotografieren wahrscheinlich dann.
Fotografieren, ja, ich würde gerne reisen. Ich würde gerne.
Wie oft bist du denn sonst überhaupt unterwegs? Das wollte ich eh noch fragen. Hört sich an, als seist du sehr oft auf Reisen.
Ich habe es letztes Jahr geschafft, von, ich glaube, Mai, Juni an bis zum 21. oder 23. Nee, bis zum 23. Tatsächlich bis zum 23. Dezember nie länger als 3 Tage am Stück in Hamburg zu sein.
Ui, Klamotten packen.
Kurz ja, genau. Mal. Es war wirklich so immer Stopp und Dings und Stopp und Dings. Und am Ende war es echt anstrengend. Am Ende war es. So,
hast du dein Kind auch selten gesehen?
Ja, aber wir FaceTime oft und telefonieren eigentlich fast jeden Tag schon. Also,
ja. Aber da habt ihr jetzt ja viel Zeit miteinander, wenn man jetzt mal zu den positiven Auswirkungen.
Ja, genau. Nö, also es ist auf jeden Fall.
Wo wirst du denn hinreisen, wenn Reisebeschränkungen gefallen sind? Wohin wirst du als erstes reisen?
Nach New York tatsächlich.
Das ist so ein bisschen deine Liebe?
Das ist meine Liebe, meine Hassliebe auch. Mhm. Ich pendle immer so zwischen New York und L.A. von meiner Liebe her. Aber tief im Herzen ist es doch New York. Nee, weil ich halt auch, diese Kollektion war ja auch geplant, dass ich nach New York gehe. Und ich würde da gerne, ich vermisse die Stadt auch. Ich vermisse die Energie der Stadt. Ich vermisse die Menschen dort. Und da würde ich jetzt tatsächlich auch rumlaufen und leere Straßen fotografieren zum Beispiel. Und ich hatte mir seit, ich war jetzt länger nicht da, obwohl war ich letztes Jahr in New York. Doch, ich war letztes Jahr einmal kurz in New York. Aber ich war länger nicht alleine in New York und habe auch für einen längeren Zeitraum, sondern immer nur sehr kurz. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, jetzt im April eine Auszeit zu machen und einmal einen Monat nach New York zu gehen und einmal so Energie wieder aufladen, einfach mal einen neuen Blick auf Dinge kriegen. Und das habe ich mir, da freue ich mich schon seit Ewigkeiten drauf, auf diesen Moment. Und das wurde mir jetzt komplett genommen. Und darum ist so, ich will, würde gerne sehr dahin und das einmal nachholen.
Super. Pascal, hat mich sehr gefreut, das Gespräch.
Sehr gerne.
Ich hoffe, wir sehen uns dann auch mal physisch und dann können wir nämlich länger über meine Liebesstadt Los Angeles plaudern.
Ah, okay. Interessant.
Ja, liebe Hörer, das war die Folge Monsters of Content Marketing und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de.